Bestimmte Worte tauchen in der Bibel häufiger auf als andere. Und manchmal ist das mehr oder weniger zufällig, aber manchmal ist das auch sehr aussagekräftig. Der Begriff Glauben taucht 272 Mal auf. Das Wort Gebet oder Beten 371 Mal. Liebe oder Lieben 714 Mal. Und Geben 1262 Mal. Es geht dabei nicht immer nur um Spenden im engeren Sinne, aber das hat wiederum auch den Hintergrund, dass sich das Finanzwesen in der Zeit, in der die Bibel entstanden hat, unterschieden hat von unserer Zeit. Die Geldwirtschaft ist relativ spät entstanden oder Geldverkehr, Münzen, Kreditwesen und all sowas. Das ist in der Antike erst entstanden und vorher gab es noch eine Naturalwirtschaft. Aber dieses Wort geben, dieses Verb geben, hat eine große Bedeutung. So viel kann man schon mal feststellen. Ich lese zwei Bibelstellen zum Thema. Einmal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 6, Verse 5 und 6 und dann aus Markus 12, die Verse 41 bis 44. Das Feuer auf dem Brandopferaltar muss immer brennen. Es darf niemals verlöschen. Jeden Morgen soll der Priester Holz nachlegen. Darauf soll er das Brandopfer zurichten und die Fettstücke der Dankopfer verbrennen. Das Feuer auf dem Altar darf nicht verlöschen. Und aus dem Markus-Evangelium: Jesus setzte sich dem Gotteskasten gegenüber und sah zu, wie das Volk Geld einlegte in den Gotteskasten. Und viele Reiche legten viel ein. Und es kam eine arme Witwe und legte zwei Schärflein ein, das macht zusammen einen Pfennig. Und er rief seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr in den Gotteskasten gelegt als alle, die etwas eingelegt haben. Denn sie haben etwas von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrer Armut ihre ganze Habe eingelegt, alles, was sie zum Leben hatte. Ich spreche nochmal ein Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir für diese kostbaren Worte aus einer alten Zeit. Wir danken dir, dass sie zeitlos gültig sind und dass sie uns etwas zu sagen haben. Herr, wir sind vor dir mit unserem Einkommen, mit unserem Besitz, vielleicht auch mit unserem negativen Besitz, mit unseren Schulden, mit unseren Verpflichtungen. Wir sind hier vor dir auch mit unseren Geldsorgen, den kleinen oder den ganz großen erdrückenden. Wir sind vor dir mit unserer Sorge um unseren Besitz. Wir sind vor dir mit unseren Verpflichtungen für andere Menschen. Wir sind vor dir mit unseren Schuldgefühlen, die wir vielleicht empfinden, anderen Menschen gegenüber. Und wir bitten dich, öffne unser Herzen, dass wir hören, was du uns zu sagen hast. Ziert war so ein bisschen mit Sicherheitsabstand so verstohlen, irgendwie hinter einer Hand. Oder ob Jesus da sehr direkt saß und hingeschaut hat. Keine Ahnung. Jesus schaut hin. An anderer Stelle sagt Jesus, dass die andere Hand nicht wissen soll, was die eine Hand gibt. Und dass wir, wenn wir geben sollen, das nicht deswegen tun sollen, weil Menschen das sehen oder irgendwie wahrnehmen. Ich sage das immer wieder bei Mitgliedschaftsgesprächen oder Seminaren. Mich persönlich, als Pastor dieser Gemeinde, kann man durch das Spendenverhalten nicht beeindrucken und auch nicht enttäuschen. Ich weiß das nicht, ich will das auch gar nicht wissen. Natürlich haben wir als eingetragener Verein einen geordneten Geldverkehr. Wir müssen auch gegenüber dem Staat, gegenüber dem Finanzamt immer wieder unsere Finanzen offenlegen. Das wird alles sehr genau kontrolliert und das geht seinen geordneten Gang hier. Aber das sind Geheimnisträger und Vertrauenspersonen. Unsere Schatzmeisterin Renate Knüppe und unser erster Vorsitzender, die sind absolut verschwiegen, was euer Spendenverhalten angeht. Und wenn wir heute über Geld oder Besitz sprechen, dann möchte ich euch ganz persönlich auf eure Beziehung zu Gott verweisen. Und ich mache euch darauf aufmerksam, Jesus schaut immer noch hin. Jesus weiß, was ihr vorhin gegeben habt. Jesus kennt eure Daueraufträge. Er kennt den Pegelstand auf euren Konten, er kennt den Schuldenstand. Jesus schaut hin und er weiß auch, er schaut nicht nur auf den absoluten Geldverkehr und Transfer, sondern er weiß auch, was es euch persönlich kostet. Ein Ergebnis dieses Bibelwortes, dieses Markus-Textes, dass Jesus wusste, was es diese Witwe gekostet hat. Und erklären, aber das sind die Situationen in meinem Leben, wo es um Geld ging, da habe ich ein sehr konkretes und klares Reden Gottes erlebt und das höre ich auch immer wieder. Vor einigen Jahren hatten wir zwei Kirchenvorsteher aus einer Gemeinde in Berlin hier zu Gast. Die haben eigentlich über das Thema Mitarbeiterführung hier referiert. Aber einer dieser beiden Ältesten, ein Unternehmer, hat erzählt, dass er in einem Gottesdienst einmal einen Impuls hatte, für eine benachbarte junge Frau eine Waschmaschine zu finanzieren. Nach dem Gottesdienst spricht er sie an und sie ist in Tränen ausgebrochen, weil am Vorabend die Waschmaschine kaputt gegangen war und sie die nicht finanzieren konnte. Und am Ende war er selbst natürlich beschenkt. Das sind wunderbare Momente. Mir ist es persönlich einmal so gegangen, dass ich an einer vorigen Dienststelle, an einem Schulungszentrum, dass ich im Abschluss Gottesdienst den Eindruck hatte, ich soll den Teilnehmerbeitrag für ein Seminar einem Teilnehmer erstatten. Und nach Ende dieses Abschlussgottesdienstes habe ich den gesucht und erst nicht gefunden. Und ich habe ihn dann schließlich gefunden, tatsächlich vorgefunden, bei einer Kasse. Und ich habe ihm in dem Moment den Geldbetrag ausgehändigt, als er sich gerade umdrehte und er selber gerade etwas eingelegt hatte, ganz im Verborgenen. Und es hat ihn etwas gekostet. Er hat selber einen Impuls gehabt, einen bestimmten Betrag unserem Werk zur Verfügung zu stehen. Und es hat ihn etwas gekostet. Es fiel ihm nicht leicht, das zu geben. Und zeitgleich hat Gott mir, ohne dass er davon wusste, es aufs Herz gegeben, ihm einen bestimmten Betrag zu geben. Und das war ein wunderbarer Moment, wo wir natürlich beide am Ende beschenkt waren. Gott sieht es, was du gibst, was du nicht gibst und es lohnt sich hinzuhören und das ist die Einladung dieser Predigt und dieser beiden Gottesdienste, dass du heute und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, dass du mal so eine finanzielle Bestandsaufnahme machst, dass du mal überlegst, die Daueraufträge durchgehst oder auch einfach Gott fragst, soll ich was geben, wem soll ich was geben, hast du mir etwas zu sagen zu meinen Finanzen. Ja, es folgen jetzt einfach ein paar Punkte. Erstens, erster Gedanke, du hast etwas zu geben. Wenn wir über Geld nachdenken, dann tun wir das meistens, weil wir davon irgendwie zu wenig haben oder weil wir irgendwas gerne anschaffen wollen und auch das Geld fehlt. Wir haben so eine eingeschliffene Gewohnheit, eigentlich eher negativ, über Geld nachzudenken und wir fangen an nachzudenken über Geld oder Finanzen eigentlich immer in so einem leicht schmerzhaften Kontext. Wenn uns irgendwo irgendwas fehlt, dann fangen wir an, die Kosten zu überschlagen, nachzudenken, wo können wir unsere Ausgaben drosseln, wenn wir uns irgendwas anschaffen wollen. Und mir ist ganz wichtig, als erster Punkt, als erster Denkanstoß, du hast etwas zu geben. Die Witwe mit ihrem Schärflein, sie hatte etwas zu geben. Es hat sie natürlich etwas gekostet. Aber du hast etwas zu geben, ob du Schüler bist, ob du Student bist, ob du Hartz IV bekommst oder ob du einen sechsstelligen Betrag pro Jahr bekommst. Du hast etwas zu geben. Gott hat dir etwas anvertraut, Gott hat etwas in deine Hände gegeben, Gott hat Finanzen in einem gewissen Rahmen und sei es nur Taschengeld in deine Hände gegeben und du kannst das verwalten und du hast etwas zu geben, du hast etwas zu investieren. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, nicht, was fehlt mir oder was könnte ich haben oder wo brauche ich Gottes Hilfe bei meinen Finanzen, sondern von vornherein unter diesem Vorzeichen, ich kann etwas geben. Wir sind übrigens auch gar nicht so arm. Es gibt eine Internetseite, globalrichlist.com, global, also global, rich, R-I-C-H, list, wie Liste, list.com. Und da kann man sich ausrechnen lassen, wenn man sein Jahreseinkommen einträgt, der wievielt reichste Mensch der Erde man ist. Ja? Es gibt, also wir wissen das immer nur so von den 10 oder 20 Reichsten, da gibt es manchmal so Listen und auf dieser Internetseite gibst du dein Jahreseinkommen an und wenn es nur Taschengeld ist oder Hartz IV ist und du kannst dir ausrechnen lassen, der wievielt reichste Mensch der Erde du bist und wie viele Menschen ärmer sind. Wer da so den als Jahreseinkommen Hartz IV den Betrag als Jahresbetrag eingibt, der wird darauf aufmerksam gemacht, dass es noch 85% der Erdbevölkerung gibt, die ärmer sind. Also mit Hartz IV gehörst du zu den 15 reichsten Prozent der Erdbevölkerung. Wenn du ein ganz normales, sagen wir mal so irgendwie mittelständisches, als Angestellter Einkommen hast, gar kein hohes Einkommen hast, dann gehörst du zu den 1 oder 2 reichsten Prozent der Erde, wenn du hier lebst. In Römer 12 wird angedeutet, dass es ein Charisma des Gebens gibt. Also nicht nur Prophetie, Heilung, Sprachengebet, Hilfsdienste oder sowas, sondern dass es ein Charisma ist, zu geben. Und wir in der westlichen Welt, wir haben dieses Charisma. Und alle, die in Dritte Weltländern waren, die wissen das, was man mit relativ wenig Geld, mit relativ wenig Euros in der dritten Welt, in einem Dritte Weltland bewegen kann, ist unfassbar, ist geradezu erschütternd. Aber das ist ein Charisma, das wir haben in der westlichen Welt, den Menschen in diesen ärmeren Teilen der Welt zu helfen, sie zu unterstützen und dort Finanzen hinzugeben. Also du hast etwas zu geben, wir haben hier etwas zu geben. Zweiter Punkt, ein paar Gedanken wieder den Ablasshandel, weil ja morgen Reformationstag ist und sich das seit langem herbeigefieberte Gedenkjahr nähert oder morgen beginnt, morgen das 499. Reformationsjubiläum, dieses Datum, 31. Oktober, wo in irgendeiner Form, man weiß es nicht so ganz genau, die 95 Thesen Martin Luthers veröffentlicht wurden. Ich glaube, es ist eine Theorie, sagt auch, das könnte der 10. November gewesen sein, man ist sich da nicht ganz sicher. Dieser Anschlag an der Schlosskirche zu Wittenberg, der ist auch etwas umstritten. Ist eigentlich egal. Unterm Strich, Luther hat definitiv diese 95 Thesen veröffentlicht, irgendwann Ende Oktober, Anfang November 1517. Und dabei ging es um Finanzen und es ging um einen Missbrauch von Finanzen. Ihr erinnert euch vielleicht aus dem Geschichtsunterricht oder aus dem Religionsunterricht, dieser Spruch des Ablasspredigers Johann Tetzel, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Im Original hieß das eher, sobald der Gülden im Becken klingt, im Hui die Seel im Himmel springt. Es ging eigentlich vor allen Dingen um die verstorbenen Angehörigen und um die sogenannte Fegfeuerlehre, die sehr präsent war und sehr dominant war in der Verkündigung und im Glauben des Mittelalters. Nach dem Tod eine Läuterungsphase, eine Phase der Qual, die über Jahrhunderte, Jahrtausende andauern kann. Und der Gedanke, dass die lebenden Gläubigen erstmal durch ihre Fürbitte das für ihre Angehörigen abkürzen können, aber dann auch durch Spenden an die katholische Kirche, an die Kirche, diese Zeit des Leidens und der Qual für die verstorbenen Gläubigen abkürzen können. Also auch damals nach katholischer Lehre ist worden, wie Jesus es gemacht hat bei der Tempelreinigung. Jesus hat die Tische der Wechsler umgestoßen. Er hat alles, was mit Handel zu tun hatte im Tempel, hat er total durcheinander gebracht und hat den Zorn der Priester auf sich gezogen. Und so ähnlich hat Martin Luther den Zorn der etablierten Kirche und ja, des damaligen Priestertums oder vor allen Dingen der Kurie, des Papstes und seiner Kardinäle auf sich gezogen. Jesus treibt hier im Tempel buchstäblich körperlich mit einer Geißel etwas aus. Und das passiert immer wieder und das haben wir persönlich immer mal wieder nötig, dass Jesus durch den Tempel unseres Herzens, dass er da etwas austreibt. Und zwar dieses Denken, das so tief in uns sitzt, dieses Prinzip des Handelns. Wir können nicht mit Gott handeln. Vielleicht sind sogar mit Sicherheit sind einige von euch nicht so gut zu sprechen auf dieses Thema Geben und Hingeben. Vielleicht, weil der eine oder andere die Erfahrung gemacht habe, ich gebe und gebe und es kommt nichts zurück. Vielleicht ist da eine tiefe Enttäuschung. Ich gebe und gebe und es kommt nichts zurück. Vielleicht auch in der Beziehung zu Gott, dass du dieses Gefühl hast, ich gebe und es kommt nichts zurück. Ich kenne natürlich den Hintergrund nicht. Ich kenne nur diesen Schmerz und dieses Denken auch aus meinem eigenen Herzen. Und ich kann euch nur erzählen, ich weiß, dass ich an der Stelle mit Gott unterwegs bin und dass er mir beibringt, gib ohne Berechnung. Gib ohne Berechnung. Das Prinzip des Reiches Gottes ist Schenken. Gott schenkt sich uns, Jesus schenkt uns sein Leben und wir schenken ihm unser Leben. So von der Bilanz her könnte man sich denken, ja okay, also er schenkt uns sein Leben und dann hat er einen Anspruch auf unser Leben. Es gibt auch in der Tradition des Pietismus, ich meine, es ist Zinzendorf gewesen, dass der ein Kreuz gesehen hat mit einem Text darunter. Ein Kreuz, eine Abbildung Christi, der leidet und stirbt und der Text darunter, das gab ich für dich, was gibst du für mich? Ich glaube, es war Zinzendorf, wenn ich da falsch liege, kann man mich gerne anschließend korrigieren und dann stelle ich das auch richtig. Aber es ist einer der Väter des Pietismus gewesen, der eine Erneuerungserfahrung vor so einem Kreuz gemacht hat. Ich möchte diese Erfahrung nicht in Frage stellen, aber es steckt eine Gefahr in diesem Denken, dass es bei Gott und beim Kreuz um einen Handel geht. Aber es geht nicht um einen Handel. Gott hat seinen Sohn geschenkt. Jesus hat sein Leben geschenkt. Und wir sollen nicht aus einem Gefühl der Schuldigkeit heraus unser Leben geben, sondern wir sollen es zunächst einmal ganz einfach empfangen und dafür danken und uns von dieser Liebe, die hinter der Hingabe steckt, anstecken lassen. Und dann braucht man uns nicht mehr zu erzählen, dass wir uns hingeben müssen. Dann ist es das Natürlichste und Normalste der Welt, dass wir uns hingeben. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft für den einen oder anderen hier, der Mühe hat, sein Herz zu öffnen, seine Zeit hinzugeben, seine Ressourcen hinzugeben und auch sein Geld hinzugeben. Vielleicht öffnet sich deshalb dein Herz, dein Portemonnaie, dein Konto deshalb nicht so, weil du noch nicht richtig empfangen hast und vor allen Dingen dich noch nicht richtig berühren hast, lassen von dieser verschwenderischen Liebe Gottes. Bei der Salbung in Bethanien, die Frau, die hat es empfangen und sie tut etwas völlig Sinnloses, Verschwenderisches. Sie gießt dieses Nardenöl über Jesus aus, dieses kostbare Öl. Das war so etwas wie die Altersvorsorge, die Rentenversicherung vielleicht, so vom Umfang her auch. Das machen Leute, die von der Liebe Jesu angesteckt sind. Die hauen ihre Rentenversicherung auf den Kopf und finanzieren damit ein Konzert in der Wüste Gobi, ohne Zuschauer, nur für Gott. Das ist einfach so ein Beispiel, was mir gerade in den Kopf geflogen kommt. Das ist so etwas Verschwenderisches, was erstmal völlig sinnlos ist. Walter Heidenreich berichtet das, dass er das mal aufs Herz gelegt bekommen hat, mit einer riesen PA und einer fetten Band in die Wüste Gobi zu fahren und dort eine Anbetungszeit abzuhalten, ohne Publikum, nur für Gott. Das wird einiges gekostet haben. Und es macht erstmal überhaupt keinen Sinn. Aber es ist Ausdruck davon, dass jemand verstanden hat, wie sehr Gott ihn liebt. Und es hat eine geradezu sinnlose, verschwenderische Antwort zur Folge. Römer 12, Vers 8 heißt es, wer gibt, der soll es ohne Hintergedanken, ohne Berechnung tun. Denk mal drüber nach, ob ein Hintergedanke, eine Berechnung auch hinter deinem Geben stecken könnte. Jetzt ganz kurz ein paar Stichworten, ein paar biblische Perspektiven, so ein paar Leitplanken, ein paar Koordinaten zum Thema Finanzen. Ich denke, das meiste ist bekannt, deshalb werde ich das relativ kurz abhandeln. Hier geht es vor allen Dingen auch um das Alte Testament, was Gott seinem Volk mitgegeben hat, zu dem Umgang mit Besitz. Da ist als erstes Modell die Erstlingsgabe oder dass das Erstgeborene Gott gehörte. Es gehört in diese Zeit, wo es auch noch keine Geldwirtschaft gab oder das erst in den Anfängen lag. Das Erstgeborene, die erstgeborenen Kinder und das erstgeborene Vieh, das gehörte Gott. Das war jetzt auch kein Ausdruck von Großzügigkeit, dass die Israeliten das Gott gegeben haben, dass sie es ans Heiligtum zum Tempel gegeben haben, sondern das gehörte zu der Vereinbarung zwischen Gott und seinem Volk, dass das, so heißt es im Lutherdeutsch, was als erstes den Mutterschoß durchbricht, dass es Gott gehört. Dass von der Ernte, dass die Erstlingserträge von Bäumen und von Feldern, dass sie Gott gehören. Die Umsetzung dafür ist, für uns ist, wir tun gut daran, nicht Gott das zu geben, was am Ende des Monats noch übrig ist, sondern gleich zu Anfang Gott unseren Beitrag zu geben. Und es ist natürlich damals für die Israeliten eine Prüfung des Glaubens gewesen, wie sehr vertraut man Gott, und es ist für uns auch eine Prüfung. Werde ich durchkommen mit meinen Finanzen über den Monat? Und der Israelit wird sich auch gefragt haben, werde ich mit meiner Ernte, mit meinem Einkommen, mit meiner Nahrung, werde ich damit durchkommen? Und es hat etwas gekostet, den Erstling zu geben, die erste Ernte, die erste Lese von einem Obstbaum, die ersten Tiere. Gott hatte einen Anspruch auf das Vornehmste und auf das Erste. Und ich ermutige dich, ich ermutige euch, macht es euch zu einer festen Übung, wenn ihr etwas bekommt oder wenn euer Geld, was auch immer das ist, auf dem Konto landet, dass ihr als Erstes gebt. Dann der Zehnte, der berühmte Zehnte. Das war auch eine feste Vereinbarung zwischen Gott und seinem Volk, dass der zehnte Teil des Ertrages der Felder, das ist dann eher am Ende der Ernte, dass der zehnte des Einkommens, der zehnte der Erträge, dass der ans Heiligtum kommt, zum Tempel, dass er den Leviten und dem Tempelbetrieb zur Verfügung gestellt wird für den Opferbetrieb dort. Auch das war jetzt kein Akt von Großzügigkeit, dass die Israeliten den Zehnten gaben, sondern es gehörte fest zum Bund zwischen Gott mit seinem Volk, dass der Zehnte gegeben wird. Es ging dabei auch um eine Art Pachtzins an Gott. Es ging dabei, eigentlich alles gehört. Deshalb hat er Anspruch auf einen Anteil auf den Zehnten meines Einkommens. Im Neuen Testament findet sich der Zehnte eigentlich nicht mehr. Ich würde sagen, der Zehnte gehört nicht mehr zur Vereinbarung zwischen Gott und mit den Menschen im Neuen Testament, im Neuen Bund. Eigentlich ist viel dominanter im Neuen Testament diese größere Wahrheit, dass Gott alles gehört und dass wir eigentlich gar nichts für uns selbst haben oder haben sollen oder dass wir das, was wir haben, eben nicht als unseren Besitz betrachten sollen, sondern dass wir noch viel in viel größerem Maße üben sollen in Freigebigkeit. Kleiner Denkanstoß. Jesus kritisiert die Pharisäer dafür, dass sie von allen Gewürzen den Zehnten geben, aber Recht, Barmherzigkeit und Glaube dabei aus den Augen verlieren. Also, dass sie sich total im Detail verlieren. Ich weiß nicht, wie man sich das vorzustellen hat beim Essen, dass sie gewürzt haben und dann immer 10% wieder abgekratzt haben von dem, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Pharisäer waren da sehr pingelig mit dem Zehnten. Und Jesus sagt ihnen sehr unsanft, dass sie sich da völlig im Detail verloren haben und dass sie eben Mücken sieben, aber Kamele schlucken und dass sie im Großen lieblos und rücksichtslos handeln. Aber dann gibt es so einen kleinen Satz, da sagt Jesus, dies soll man tun und jenes nicht lassen. Das sagt Jesus auch. Und wenn man so will, nimmt Jesus hier das Modell des Zehntens auf und bestätigt es auch in gewisser Weise. Es ist jetzt so, dann schon eine der späten Äußerungen und in der Apostelgeschichte, in den Briefen, findet man jede Menge zu Geldsammlung und Freigebigkeit, aber der Zehnte taucht dort nicht mehr auf. Er ist eigentlich mehr oder weniger verschwunden. Aber ich gebe es euch dennoch mit als eine gute Ordnung. Wir haben als Freikirche, die wir uns ja nicht, das finanziert sich christliche Kirche und Gemeinde über den Zehnten. Ein weiterer Gesichtspunkt, Opfer, besondere Sammlung. Wir finden im Alten Testament besondere Sammlung bei besonderen Anlässen. Bei dem Bau der Stiftshütte, bei dem Bau des Tempels gibt es besondere Sammlungen und es spielt übrigens an der Stelle Freude eine große Rolle. Wenn man sich diese Berichte mal durchliest, im Chroniker oder auch im Zweiten Königebuch, dann ist sehr stark im Vordergrund die Freude zur Freigebigkeit, die dabei entsteht, dass dabei eine große Freude entsteht und dass das eben nicht. Die Bibel hat etwas zu Rücklagen zu sagen, zum Beispiel Sprüche 6, 6 bis 8. Beobachte die Ameisen, du Faulpelz, nimm dir ein Beispiel an ihnen. Kein Vorgesetzter treibt sie an, trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und im Herbst haben sie einen Vorrat für den Winter angelegt. Oder auch aus dem ersten Buch Mose, aus der Josefsgeschichte, diese Sache mit den 7 fetten Jahren und den 7 mageren Jahren. Also das Wort Gottes hat sehr wohl auch dazu etwas zu sagen, zu einem vernünftigen Haushalten. Und es ist gut, genauso wie man, wenn man sein Einkommen bekommt und einen Teil des Einkommens gleich wieder weggibt in Gottes Hände, ist es eine gute Übung, gleich zu Anfang auch, einen Teil als Rücklage regelmäßig beiseite zu legen. Damit, wenn die Waschmaschine mal kaputt geht oder wenn das Auto mal kaputt geht oder was auch immer, wenn irgendwas kommt, dass man eine Rücklage hat. Also, die Bibel sagt auf der einen Seite, wir sollen nicht Schätze sammeln, wir sollen nicht aufhäufen, weil das sowieso keinen Ewigkeitswert hat. Das ist die eine Wahrheit, dass wir keine Reichtümer aufhäufen sollen, dass wir freigebig sein sollen. Aber sehr wohl sagt die Bibel auch etwas über. In der Bibel, da lässt Gott vom Himmel Feuer fallen und es geht jedes Mal darum, dass ein wahrer, echter Gottesdienst legitimiert wird, das heißt begründet wird, damit alle Zeitzeugen, alle Zeugen wissen, dass hier wird nicht mit Wasser gekocht. Hier hat Gott etwas angefangen. Hier hat Gott einen Gottesdienst begonnen. Das ist auch einer der Gründe, warum an Pfingsten es diese Flammenmetaphorik gibt, dass der Geist Gottes kommt und dass das sichtbar wird, sich zeigt in Flammen. Das ist diese Bildersprache aus dem Alten Testament. Hier beginnt jetzt ein neuer Gottesdienst. Und es ist ein echter, ein wahrer Gottesdienst, weil hier Feuer vom Himmel fällt. Gott hat das Feuer initiiert. Gott hat das Feuer fallen lassen. Aber es war die Aufgabe der Priester, zu gucken, dass das Feuer nicht ausgeht. Die Ranger unter uns, die wissen das ganz genau, dass man da genau aufpassen muss. Es kostet Kraft, so ein Feuer in Gang zu kriegen. Selbst wenn es nicht vom Himmel fällt oder dann erst recht. Und man muss aufpassen, dass es nicht ausgeht. Man muss Holz nachlegen. Und ich möchte dich fragen, wie steht es mit deinem geistlichen Feuer? Glimmt das nur noch oder brennt das? Und ein Schlüssel auch dafür, dass dein Feuer so richtig lodert, eine Maßnahme könnte sein, Holz nachzulegen. Das heißt, dass du mit deinen Ressourcen, dass du die reingibst. Das kann Zeit sein, das kann eine Begabung sein und es können Finanzen sein. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Da, wo du investierst, da wird auch dein Herz schlagen. Manchmal schlägt erst das Herz und dann geben wir Ressourcen rein. Aber der andere Weg ist auch möglich, dass wir sagen, wir investieren wieder mehr, weil wir merken, unser Herz ist kälter geworden. Und ich ermutige dich, gib dir einen Ruck, Holz nachzulegen, wenn du willst, dass die Flamme deines Glaubens wieder heller und wärmer lodert. Das kannst du übrigens auch tun bei der Gebetsnacht. Das ist auch ein Sinn für die Gebetsnacht. Eine Stunde beten, das kostet etwas. Aber es lohnt sich. Es ist ein Akt, auch Holz nachzulegen, dass insgesamt die Flamme deines Glaubens heller leuchtet. Und das ist für unsere Gemeinde ein Segen, dass das Licht, das hier scheint, heller wird. Wir singen das Lied Zünde an dein Feuer. Das ist die Nummer 446. Zünde an dein Feuer.